kommen wir erstmal zur Gliederung des Vortrags. Wir reden, ihr werdet erstaunt sein über den Namen, über den Autor, die Verfassungszeit, die Ordnung in die Bibel, den Inhalt. Das sind die klassischen bibelkundlichen Einleitungsfragen, also nichts Neues für euch. Und dann am Ende, Sexualität in der Bibel. Aber ich habe ein Fragezeichen hingemacht. Der Name des Buches, Lied der Lieder, eigentlich, so auch in der Septuaginta, griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes, oder die Vulgata, das ist die Übersetzung der Septuaginta, also eine lateinische Übersetzung, aber Grundlage ist eigentlich die Septuaginta gewesen. Canticum Canticorum, das heißt nichts anderes als Lied der Lieder. So auch in manchen englischen Bibeln, entweder Canticles oder Song of Songs. Und in allen mir bekannten deutschsprachigen Bibeln wird das Hohelied genannt oder das Hohelied Salomos. Das Problem ist, dass das Hebräische, nach dem, was ich gelernt habe, den Superlativ so nicht kennt. Sondern, dass man im Hebräischen, wenn man etwas steigern will, es durch die Aneinanderreihung der gleichen Wörter ausdrückt. Das Heilige, das Allerheiligste haben wir im Deutschen als so ein Superlativ, ja? Aber das Heilige des Heiligen heißt es dann. Der Herr der Herren soll eigentlich heißen der Herrste. Das haben wir auch im Deutschen nicht. Ja. Also wir würden den Obermacker sagen in der Welt. Ich weiß nicht, im Deutschen sagt man, der König über alle Könige ist der Kaiser. Aber es ist immer die Schwierigkeit, wie kann man einen Nomen steigern und der Jude steigert, indem er hintereinander hängt. Sprich, Lied der Lieder heißt Nummer 1 auf den Charts. Jetzt nicht vielleicht in musikalischer Hinsicht, sondern vielleicht inhaltlich, dass man sagt, das ist eins der schönsten Gedichte, eines schönsten der musikalischen Werke, die wir haben. Der Autor des Buches ist gemein. Denkt bitte dran, Überschriften und auch Buchbezeichnungen sind nicht vom Heiligen Geist in dem Sinne inspiriert, wie es der laufende Text ist. Irgendjemand hat das Lied geschrieben und irgendwann später wurde diesem Buch ein Name gegeben. Nächste Seite ist, wer hat es denn geschrieben? Das Buch erwähnt 7-mal namentlich diesen Salomo. Und ja, Salomo besaß große schriftstellerische Fähigkeiten und auch musikalische Fähigkeiten. Ha, also ist er der Autor. Nicht jedes Auto da drüben ist von VW. Selbst wenn VW Autos herstellt. Also bloß weil eine Erklärung passt, heißt es nicht, dass es zwingend auch die einzige richtige Erklärung ist. Die jüdische Tradition sagt, Salomo hat es geschrieben. Und dem schließt sich ja auch MacArthur in den Basisinformationen an und auch wir im Unterricht. Und ich hoffe, dass eure Tutoren das euch auch abnehmen. Als ich noch die Kriterien für Bibelkunde online vorgab, habe ich die Tutoren aber aufgefordert, wenn ein Schüler sagt, das Buch ist von Salomo, dass er wenigstens einen Kommentar einblendet, wo drin steht, vermutlich von Salomo. Denn so eindeutig ist es nicht. Nochmal. Der Titel, das Hohelied Salomos, sagt gar nichts aus, weil das von Menschen im Nachhinein reingeschrieben ist. Das Lied der Lieder von Salomo. Richtig. Und wenn du dann in irgendeinen hebräischen Fachkommentar gehst, wirst du ganz viele Erklärungen finden, dass das heißen kann, dass Salomo es geschrieben hat. Es gibt aber noch ganz viele andere Erklärungen. Und die bringe ich jetzt hier. Es könnte auch sein, und das ist das Problem des Übersetzers, der Übersetzer sieht, also das Wort Salomo steht drin, das ist gar nicht bestritten. Die Frage ist, ist die Präposition von die einzig wahre Übersetzung? Es könnte nämlich auch sein, dass es über Salomo geschrieben wurde. Wäre vom Text her möglich, der Übersetzer muss sich für irgendeine Übersetzung entscheiden. Es könnte auch sein, deswegen, das würde dann erklären, warum viele Bezugnahmen auf Salomo in der dritten Person stehen. Ja, wenn du über deine Sache mit deiner Frau schreibst, dann würdest du meistens sagen, ich habe sie geküsst. Und nicht er hat sie geküsst. Ja? Ja, Prosa. Das ist das Problem. Aber bloß weil du ein Gegenargument gebracht hast, ist es noch nicht, dass du das einzig wahre Argument hast. Und darum will ich werben, dass wir mehrere Sachen einfach mal nebeneinander stehen lassen und uns nicht immer der Verführung hingeben, wir müssen jetzt aber eine Antwort haben, wenn es der Bibeltext nicht gibt. Es könnte auch sein, dass jemand diesen, ich mache mal kurz die Folie zu Ende und dann könnt ihr mich fertig machen. Ich sage ja am Ende, es ist Salomo. Ich will ja nur werben. Ja? Es könnte sein, dass das Lied Salomo gewidmet wurde, weil er so ein hervorragender Poet und Liederdichter war. Er hat ja über 1000 Lieder geschrieben. Und dass jemand gesagt hat, ich schreibe auch ein Lied und das widme ich dem Salomo. Das wäre mit Vers 1 auch möglich sprachlich. Oder dass es zu einer Sammlung im Sinne der Stile, zu einer Sammlung von Liedern gehört, die alle im Stile Salomos verfasst sind. Das gleiche haben wir im Buch Sprüche. Im Buch der Sprüche sind Sprüche Salomos, aber es sind nicht alle Sprüche von Salomo. Kapitel 30, 31 definitiv, irgendwann heißt es mittendrin, und dies sind auch die Lieder, die Sprüche von Salomo, die die Männer Hiskias gesammelt haben. Also das ist eine Sammlung und das könnte es hier theoretisch auch sein. Das Problem ist, wir wissen, aus dem Neuen Testament kriegen wir keine zusätzliche Information. Wäre ja cool, wenn Jesus mal einmal nur gesagt hätte, hat Salomo nicht geschrieben. Und jetzt ein Zitat aus dem Buch Hohelied, da fallen mir nur Themen ein, die ich jetzt Jesus nicht in den Mund legen möchte. Also, wir wissen es nicht. So, jetzt nochmal eure Votierungen für andere Varianten.
Meine Frage dazu wäre, ist das die offizielle Variante ja auch anscheinend lautet, dass Salomo der Protagonist des Buches ist. Und ich würde dann auch das so halb in Zweifel stellen, weil es ja auch nicht direkt dasteht. Es spielt definitiv in seinem Königreich und er wird erwähnt. Aber das muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass er auch wirklich die Person ist, von der geredet wird.
Okay.
Es kann sein, aber es muss nicht sein, oder?
Ich würde zum Beispiel viele Fragezeichen stellen. Was hattet ihr da hinten noch? Ihr habt auch ein bisschen geforscht, glaube ich, gerade.
Ja, also jetzt zum Beispiel 8, Vers
12. Ja. Okay, das ist ein Dialog, den wer aufgeschrieben hat? Den irgendjemand aufgeschrieben hat und den Namen Salomo verwendet hat. Das hätte ich schreiben können, wenn ich die beiden beobachtet habe. So wie David Baldacci irgendwelche Dialoge schreibt zwischen Mörder und Klient oder John Grisham irgendwelche Rechtsanwälte und Anwälte und Richter zitiert. Aber er ist nicht die Person. Darauf will ich nur hinaus. Es geht um einen Salomo und mit höchster Wahrscheinlichkeit auch um unseren König Salomo. Aber wer das Buch geschrieben hat, das kriegen wir nicht so richtig raus. Wer ist der Verfasser des Buches? Das vermuten viele, dass das er ist. Es gibt einige, die sagen, ein Geliebter namens Salomo. Das Ding, ja. Also, ich sag mal, die Auslegung des Buches Hoheliedes ist eine hohe Katastrophe. Ist ganz schwer. Es fängt schon daran an, dass es ganz viele Lieder gibt. Alle sind sich klar, dass dieses Hohelied aus vielen Liedern besteht. Darin sind sich einig, aber die Anzahl, darüber können sich nicht einigen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, zwischen 5 und 15 verschiedene Lieder nimmt man. Ihr habt bei euch immer so wunderbare Anführungszeichen und da redet sie und dann redet er. Die Anführungszeichen stehen nicht im Hebräischen. Das ist immer Interpretation. Und bei manchen Sätzen überlegst du, okay, hat sie jetzt das Ruder übernommen und redet oder redet er? Das ist sauschwer. Also deswegen ist es auch richtig schwierig, Auslegungen oder Predigten über dieses Buch zu hören. Ganz meistens sind es nur so Auszüge. Mache ich in meinem Sexualitätsseminar auch nur. Ja? Ich habe hier mal 5 Verse, die kriege ich halbwegs als Block verstanden und die bringe ich euch weiter. Das ist eine echte Herausforderung. Und dann, was völlig richtig gesagt wurde, es ist dann auch noch Poesie. Oh, also es ist für alttestamentliche Ausleger ein harter Knochen. Das muss man schon sagen. Warum ich auf den Punkt rumreite, ist einerseits, um euch weich zu machen, dass ihr nicht etwas, was logisch ist, automatisch als das einzig Wahre annehmt. Es gibt gute Argumente dafür, dass es Salomo geschrieben hat. Es gibt aber auch ein paar Probleme. Die Liebe, die hier beschrieben wird zwischen diesem Salomo und seiner Geliebten, wird grundsätzlich als eine sehr reine Liebe verstanden. Frage, wie viele Frauen hatte Salomo? 700 Frauen, 300 Konkubinen laut 1. Könige 11, Vers 3. Wie passt da das Hohelied rein? Kam am Anfang, genau, das ist die Interpretation, weil er so ein Leben führte und das Hohelied meiner Meinung nach nicht in ein polygames Leben bei Frau 948 passt. Muss ich es nach vorne ziehen. Deswegen sagen Leute, Hohelied ist am Anfang des Lebens geschrieben und Prediger ist am Ende geschrieben, weil er dann ganz viel Weisheit erlebt hat und so weiter. Ah, das ist schwierig. Steht ja auch da. Vermutlich geschrieben, bevor Salomo polygam wurde, wenn Salomo der Autor ist. Salomo, das Bild für Weisheit. Vielleicht hat sich jemand gesagt, eine weise Ehe oder eine weise Liebesanbahnung. Wir haben ja auch das Problem, wir wissen noch nicht mal, welche Szenen beziehen sich auf das eheliche Zusammensein und welches noch auf die sogenannte Verlobungszeit. Das ist sauschwer. Und, Entschuldigung, dass ich sauschwer sage, es ist hochkompliziert. Ja? Vielleicht ist es auch jemand, der sagt, wenn ein Weiser, wenn Salomo eine Ehe anbahnen würde, wenn ein Weiser, ein Salomo, eine Ehe führen würde, dann würde er so mit seiner Frau umgehen, dass das vielleicht eine solche Poesie ist. Ich weiß es nicht. Ich sage nicht, dass es so ist. Es wäre alles denkbar. Einige haben eingewandt, dass in diesem Text, der ja eigentlich auf Hebräisch sein sollte, fremdsprachliche Wörter vorkamen, also Fremdsprache aus Sicht des Hebräers, und deswegen das Buch erst im 3. Jahrhundert vor Christus verfasst worden sei, sprich nicht von Salomo. Da kommt nämlich das Wort 4, Vers 13, das Wort Pardes drin vor. Das ist ein persisches Wort für Lustgarten. Fragt mich nicht, was ein Lustgarten ist. Marco weiß es anscheinend auch nicht. Kapitel 3, 9 gibt es ein griechisches Wort für die Sänfte, wo man durch die Gegend getragen wird. Ja, solche Wörter kommen im Ausland vor. Aber das heißt ja deswegen nicht, dass das ein paar Jahrhunderte später geschrieben wurde erst. Denn Salomo war eine internationale Persönlichkeit. Erinnert ihr euch daran, dass er von ausländischen Königen besucht wurde, weil sie von seiner Weisheit gehört haben? Ja, und wenn Ausländer kommen, dann lassen sie ihre Sprache ja nicht am Grenzbaum liegen. Sondern da wird lecker gegessen, lecker getrunken und dann erzählt die Königin aus Saba vielleicht etwas von dem Lustgarten. Was auch immer das genau ist. Und Salomo sagt, coole Idee, cooles Wort, Jungs, baut mir einen Pardes. Also, das ist kein Argument. Das bringt die Bibelkritik, die immer alles durcheinander bringen möchte. Es ist wirklich Quatsch. Wir haben ja auch das Wort Bus und Taxi in unserer Sprache und sind deswegen plötzlich nicht 300 Jahre später. Karl-Heinz von Heiden schreibt, bis heute wurde keine überzeugende Gliederung des Buches gefunden. Das kriegt ja auch von mir keine. Jeder, der ein Bibelkundebuch schreibt, schreibt eine. Und die ist nicht falsch. Bloß legst du sie neben fünf andere, haut's nicht hin. Ah, hier sind die Zahlen. 752 verschiedene Lieder. Also solltet ihr schon mit Filzer eingemalt haben, wo die Lieder bei euch enden, vielleicht nächstes Mal Bleistift benutzen. Wobei es können ja immer mehr Filzerlinien werden. Also es ist für den Ausleger eine Herausforderung. Befindet sich in der hebräischen im hebräischen Tanach im Bereich der Schriften, der übrigen Schriften und dort zu den fünf Rollen. Das bringt euch jetzt wirklich nicht groß weiter. Ich komme deswegen zum letzten Punkt. Sexualität in der Bibel, ja oder nein? Das Buch besingt meiner Meinung nach und anderer Leute nach die bräutliche, also in der Zeit der Verlobung, und die eheliche Liebe. Und auch durchaus die körperliche, sprich die sexuelle, die geschlechtliche Liebe. Und diese Liebe ist ein Geschenk von Gott. Sie ist Gott gewollt. Die Liebe von Mann und Frau ist eins der Geschenke, die Mann und Frau aus dem Paradies mitnehmen durften. Die leckeren, gut anzusehenden Früchte, die da an den Bäumen hingen, waren erstmal nur dort. Aber als Adam wieder aufwachte und eine Frau zu ihm gebracht wurde, sie war übrigens nackt in dem Moment, hat er sie mitgenommen. Ich weiß, dass sie was anhatte, aber also als er sie dann mitnahm. Aber das nehmen sie aus dem Paradies mit. Dieses, da ist jemand, der zu mir passt. Freude im Gesicht von Adam, als er sie sieht. Nachdem er vorher gesehen hat, dass in der Tierwelt männlich-weiblich war und er alleine war. Da hat Gott ihm etwas Schönes geschenkt und hat am Anfang erst das Bedürfnis bei ihm geweckt. Er hätte Adam und Eva gleichzeitig schaffen können, so wie er die Tiere gleichzeitig geschaffen hat. Nein, er hat Adam geschaffen, hat dann die Tiere geschaffen, hat Adam die Vollmacht gegeben, du darfst jedem Tier einen Namen zu geben und hat als Pädagoge im Hintergrund etwas mitlaufen lassen. Jedes Mal sieht er Floh und Flöhin, Maus und Mäusin, Hund und Hündin. Und irgendwann merkt er Adam und nichts. Da ist dieses Bedürfnis, ich hätte gern etwas, was mich ergänzt, ist dort gewachsen. Dann kommt göttliche Anästhesie, göttliche Chirurgie, aus einer Rippe eine Frau zu bauen. Im Aufwachraum wird dann die Frau zu ihm hingeführt. Gott hat kein Problem, eine nackte Frau zu einem nackten Mann zu führen. Das ist der Gott unserer Bibel. Und wenn in Gemeinden mitunter das Thema Nacktheit und Sexualität wie ein aussätziges Thema behandelt wird, über das man auf keinen Fall reden darf, dann sage ich, nee, das ist nicht okay. Wir müssen eine anständige Form haben. Wir werden garantiert nicht wie bestimmte Internetforen über das Thema reden. Aber das hat unser Gott gemacht. Und ich werde ihn genauso für männliche, weibliche Sexualität oder für das Zusammenführen männlicher, weiblicher Sexualität loben, wie für schöne Blumen auf der Wiese oder tolle Wolkenkonstruktionen im Himmel. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir dieses Ding ausgrenzen, dann kratzt das für mich irgendwie die Ehre Gottes an. Gott steht der Sexualität keineswegs feindlich gegenüber. Es ist nicht so, dass er sie nur duldet. Auch das ist in christlichen Kreisen so ein bisschen der O-Ton. Naja, es gehört halt dazu. Nein, Gott will Sexualität und möchte, dass Menschen darin Befriedigung finden. Und er stellt sogar den sexuellen Verkehr von Ehemann und Ehefrau unter göttlichen Schutz. 1. Korinther 7, Vers 5. Kann mal irgendjemand 1. Korinther 7, 5 bitte vorlesen? Ja.
Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch nach dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit zu werden.
Über diesen Vers kann ich eine Stunde reden. Und er wird leider 1. Korinther 7, Vers 5. Ich kann dir auch die Folie zeigen. Dann. Ich wollte nicht, dass er zu schnell vorliest, sondern dass er erstmal zuhört. Wir sind jetzt hier. Ach, jetzt habt ihr auch noch das Aktfoto hier. Wir sind auf Folie 8 übrigens, Daniel. 1. Korinther 7, 5 wird leider manchmal als Keule benutzt. Entzieht euch einander nicht, könnte ja der eine Ehepartner zu dem anderen Ehepartner sagen, du, in der Bibel steht, du musst mit mir schlafen. Das wäre so das, was ich Keule nenne. Und ja, das steht da. Da steht sogar, dass der Körper dem einen nicht, mein Körper gehört nicht mir, sondern meiner Lissy und Lissys Körper gehört nicht ihr, sondern mir. Und das Wort, was da steht, heißt tatsächlich Vollmacht ausüben, also herrschen über, bestimmen können über. Das ist das, was das Wort da meint an der Stelle. Ich verfüge, ich habe Herrschaft über den Körper meines Ehepartners. Sag das mal jungen Leuten, bevor sie heiraten, in dieser Wortwahl, damit die kapieren, was sie eigentlich tun, wenn sie Ja sagen. Ich überschreibe das Verfügungsrecht, die Verfügungsgewalt, würde ein Jurist formulieren, die Verfügungsgewalt über meinen Körper an meinen Ehepartner. Darüber reden wir nach biblischer Lehre zum Thema Sexualität. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ich wollte eigentlich auf den anderen Punkt eingehen. Ich hatte ja gesagt, dass Sexualität unter göttlichem Schutz oder unter besonderem Schutz von Gott steht. Weil er im gewissen Sinne in Vers 5 etwas sagt. Ihr werdet mir erstmal spontan widersprechen, aber vielleicht gebt ihr dem Gedanken eine Chance. Sex ist wichtiger als Beten. 1. Korinther 7, Vers 5 lehrt, Sex ist wichtiger als Beten. Ich habe das auf einer Jugendkonferenz gesagt, ich hatte noch nie so eine lange Schlange danach. Keiner wollte was zu irgendwas anderem hören, nur zu dieser These. Ich sage nicht, nur noch Sex und nie mehr beten. Das habe ich nicht gesagt. Aber dieser Text sagt, Gebet ist im Leben eines Menschen Komfort. Und es ist gut, wenn ihr betet, steht da drin. Aber, Achtung, das radiert die Sexualität nicht aus. Was 7,5 eigentlich Ausdruck ist, wenn ihr sagt, wir wollen eine Zeit lang auf Sex verzichten, um uns dem Gebet zu widmen, dann darf das nur geschehen nach gemeinsamer Übereinkunft. Also Mann und Frau sagen beide Ja. Es ist nicht so, dass der eine von den beiden anderen sagt, also ich muss jetzt mal 3 Wochen beten, im Sinne eines ganz bestimmten heiligen Anliegens, das ja gut wäre. Das kann ich nicht als Ehepartner alleine entscheiden, sondern nach gemeinsamer Übereinkunft steht dort. Fürs Beten normalerweise brauche ich keine Genehmigung meines Ehepartners. Also meine Frau hat mich noch nie gefragt, ob sie beten darf. Höchstens mit dem Wink, könntest du mal in der Zwischenzeit die Kinder fernhalten. Ja? Und was steht noch in 7,5? Ein solches Gebet darf nicht unbefristet sein. Es muss gemeinsam beschlossen sein, wir enthalten einander, um mehr Kraft, mehr Konzentration, mehr Fokussierung auf das Gebet zu haben. Das scheint schon fast so ein Fastengedanken zu sein. Ich verzichte auf Essen, ich verzichte auf bestimmte schöne Dinge, um in meinem Gebet besondere Ernsthaftigkeit zum Ausdruck zu bringen, um mich selbst auch nicht abzulenken. Und so verzichtet vielleicht Mann und Frau nach gemeinsamer Übereinkunft auch für eine gewisse Zeit auf Sex, aber nicht unbefristet. Denn der Vers sagt eindeutig, und danach sollen sie wieder zusammenkommen. Und in diesem Sinne meine ich, Sex ist wichtiger als Gebet. Das Gebet radiert etwa nicht die Sexualität aus. Und auch das ist in der Kirchengeschichte vorgekommen. Dass der wahre geistliche Mann oder die wahre geistliche Frau keine Sexualität benötigt. Ich sage, es ist überhaupt nicht in deiner Schöpfung so einkodiert worden, dass du ohne Sex unterwegs sein kannst. Es gibt die Gnadengabe der Ehelosigkeit, das will ich jetzt nicht auch noch eröffnen, das Thema. Aber grundsätzlich stellt 1. Korinther 7,5 meines Wissens Sexualität unter einen besonderen Schutz. Es gibt keine andere Sache im Leben, wo eine solche Formulierung ist, vorkommt. Und das, was jetzt hier steht, noch mit 1. Timotheus 4, das habe ich von Jakob Thiessen übernommen. Er war mal Rektor der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch ist. Er schreibt, innerhalb der Ehe ist Geschlechtsverkehr nicht nur erlaubt, sondern geboten. Paulus spricht hier von der gegenseitigen Schuldigkeit. Es gab in Korinth und vielleicht auch heute Menschen, die Sex grundsätzlich für etwas Fleischliches, etwas Schlechtes halten. Siehe hierzu auch 1. Timotheus 4, wo Paulus von Menschen spricht, die verbieten zu heiraten und gewisse Speise zu sich zu nehmen, die Gott doch geschaffen hat, dass sie von dem Gläubigen mit Danksagung empfangen werden. Soweit Sex innerhalb der Ehe und zum Wohlergehen des Ehepartners geschieht, ich wiederhole, sobald Sex innerhalb der Ehe und zum Wohlergehen des Ehepartners geschieht, ist es völlig in Ordnung. Das Zitat ist schon lange vorbei, der letzte Satz kam von mir schon. Um es sehr nachdrücklich zu formulieren, Gott wendet sich nicht etwa angewidert ab, wenn Ehepaare Sex miteinander haben, sondern er freut sich für seine Kinder wie ein Vater, der seinem Kind ein Spielzeug schenkt und hocherfreut sieht, wie es damit spielt und Freude hat. Genau so ein Vater ist unser Gott. Und ein solches Geschenk ist die eheliche Sexualität. Kurzes Plädoyer für offene Haltung gegenüber dem Thema Sexualität in der gemeindlichen Verkündigung, in der gemeindlichen Seelsorge, in der Jugendarbeit, in der Kinderarbeit. Alles andere auf einem gewissen Ehewochenende, wo ich letzte Mal schon für Werbung gemacht habe. So, die Auslegungsgeschichte dieses Buches Hohelied ist aber genau wegen dieser mehr oder weniger offensichtlichen Behandlung des Themas Sexualität sehr schwierig. Es ist ein kleines Buch und doch so beliebt. Jemand schreibt, unter den Büchern der Bibel ist das Hohelied eines der kleinsten, schwierigsten und doch beliebtesten unter Juden wie Christen. Über die Jahrhunderte sind hunderte von Büchern und Kommentaren geschrieben worden und unzählige Predigten über diese 117 Verse. Im Judentum habe ich mal gelesen, ich habe jetzt keinen wissenschaftlichen Beweis, vielleicht hat den jemand, dann immer her damit. Im Judentum darf das Buch angeblich von Juden erst ab dem 30. Lebensjahr gelesen werden. Wo diese Zahl 30 herkommt, das müsstet ihr das Judentum fragen. Ich habe das mehrfach gehört, aber ich habe nie irgendeine Regel gefunden. Schon sehr spannend. Mark Driscoll, den überspringen wir mal, der ist nun wirklich nicht besonders empfehlenswert. So wie es unter Menschen, auch unter Christen, einen zu lockeren Umgang mit der Sexualität gibt, das will ich hier überhaupt nicht durchstreichen, so gibt es unter Christen, wie auch unter anderen Menschen, einen zu engen Umgang damit. Es ist aber ein wichtiges Thema der Seelsorge für Ehepaare und daher sollten wir doch einige Kommentare zum Hohelied lesen. Also ihr, die ihr verheiratet seid, ihr, die ihr angehend verheiratet seid, oder die es plant, beschäftigt euch mit dem Thema. Als ich eingeladen wurde, in Schwäbisch Gmünd unten dieses Ehewochenende zu machen, habe ich das ja meiner Gemeinde erzählt, dass ich das vorhabe und gesagt, bitte helft mir. Ja, ich betrete da ein Minengebiet und auch wenn ich die Gemeinde kenne, kenne ich die Ehepaare nicht und noch weniger kenne ich die sexuellen Probleme, die sie haben in ihren Ehen und noch weniger weiß ich, welchen Rucksack Mann und Frau in die Ehe mitgebracht haben. Und du kannst dich in der Jugend so kaputt machen im Bereich der Sexualität, wo dein Ehepartner dann sagt, ich habe so eine Frau, die in der Kindheit kaputt gemacht wurde, was sich bis heute, wo sie definitiv kein Kind mehr mit 50 Jahren ist, immer noch aktiv drunter leidet und was unser eheliches Zusammensein auch stört. Und ich glaube, dass wir da als angehende Seelsorger für euch, dass wir da ein ganz großes Gebiet haben, weil es nicht so gut bedient wird momentan. Und wir brauchen ein biblisches Verständnis von Sexualität und müssen vermutlich auch die vielen, vielen Wunden, die zugefügt wurden oder die man sich selbst zugefügt hat, über den falschen Konsum oder die falschen Praktiken in der Jugend oder auch im höheren Alter, da müssen wir rangehen. Weil es ist ein tolles Ding eigentlich, diese Sexualität. Aber das scheint Satan richtig gut zu gefallen. Den stärksten Jünger haut er so richtig kräftig rein, den Petrus haut er rein, Jesus haut er richtig rein und alle Geschenke, die Gott macht, die will Satan kaputt machen. Die Larifari-Jungs sind ihm nicht ganz so wichtig, dem Satan, und die unwichtigen Geschenke. Aber in einem der kostbarsten Dinge hat Satan so viel kaputt gemacht, und das wird ja nicht weniger. Nichtsdestotrotz, Ausleger lesen das. Ausleger haben auch eine persönliche Biografie, eine persönliche Sexualität, eine soziologische Umgebung, in der sie sich befinden, ein soziales Umfeld, die Gemeinde, die Gemeinderichtung. Ihr selbst wisst, aus welchen Richtungen ihr kommt. Ich will jetzt keine nennen, weil das immer so negativ reden klingt. Ja? Aber es gibt bestimmte Gemeinderichtungen, wo das Thema sehr, sehr eng gar nicht erwähnt wird, und andere, wo man vielleicht mal drüber redet. Das prägt auch den Prediger und den Ausleger. Du gehst auf die Kanzel und musst überlegen, was darfst du hier sagen? Und dann ist die Frage, handelt das Buch eigentlich wirklich von Sex? Oder meint es nicht vielleicht, juhu, eine Rettung ist nahe, meint es die Liebe Gottes zu seinem Volk? In einem Bild männlicher, weiblicher Liebe beschrieben. Und wenn ich danach greife, dass ich sage, da steht zwar, deine Brüste sind wie für mich. Und mein Geliebter ist wie ein Myrrhebeutelchen zwischen meinen Brüsten. Ja, da steht da. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen erschreckt, dass ich dieses Wort in den Mund genommen habe. Aber das meint ja gar nicht Brüste. Das meint ja gar nicht Ruhen. Sondern es meint eigentlich dieses herzliche Lieben, das in den Arm nehmen Gottes all derer, die er liebt. Und dann bin ich raus aus der Sexsache. Ich muss das nicht genauer erklären. Und kann über die Liebe Gottes reden. Ich will es nicht lächerlich machen. Das tun Leute, und das nennt sich allegorische Auslegung. Steht da, ist aber nur ein Bild für etwas anderes. Ist nie passiert, darum geht es auch gar nicht, dass hier ein geschichtliches Bericht steht. Allegorie sagt nur ein Bild. Jesus sagt ihnen aber ein Gleichnis. Ist so ein klassisches Ding im Neuen Testament. Da sagt er nicht, das ist wirklich so gewesen, sondern ich bringe euch nur ein Beispiel. Ihr seid die Schafe, ich bin der Hirte. Er hat nie behauptet, ihr hättet vier Beine und würdet Gras fressen. Es ist eine Allegorie, eine Metapher, ein Wortbild. Die Rhetoriker unterscheiden das noch feiner, aber für uns reicht es, wenn wir es in einen Topf schmeißen. Also Allegorie heißt, meine ich, gab es nicht wirklich, sondern ist nur eine Visualisierung für etwas Eigentliches. Nicht zu verwechseln mit Typologie. Es gibt allegorische Schriftauslegung, es gibt typologische Schriftauslegung. Allegorische betreibt sie nicht, wenn der Text es nicht selbst sagt. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Er sagt, ha, es kommt ein Gleichnis. Ein Bild. Was ist der Punkt dieses Bildes? Da muss nicht jedes Wort, nicht jedes Komma in dem Gleichnis erklärt werden, sondern was ist die Kernaussage? Der Hirte kümmert sich um Schafe. Schafe folgen dem Hirten. Das ist der Punkt. Alles andere mit Gras fressen und vier Beinen ist überhaupt nicht der Punkt. Braucht ihr nicht bringen. Allegorische Auslegung ist dann okay, wenn der Text es anzeigt. Typologische Auslegung wird massiv in der Bibel getrieben. Wir haben den Tempel im Alten Testament und es gibt einen neuen Tempel im Neuen Testament. Vielleicht auch uns. Wir sind ja auch der Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben bestimmte Dinge im Alten Testament, wo dann der Hebräerbrief sagt, ja, das gab es da zwar, den Hohepriester, aber der eigentlich wahre Hohepriester ist Jesus. Es gab zwar diese und jene Opfer damals, aber das ist nur ein Abbild. Das gab es wirklich, aber das eigentlich wahre Opfer ist Jesus. Typologisch. Allegorisch hat es nicht gegeben, nur ein Bild. Typologisch hat es gegeben, meint aber eigentlich was Größeres. Ich will nur sagen, die Auslegung des Buches führt in das Problem, gibt es das Sex, ja oder nein? Und das BBTC ermuntert nicht nur bei diesem Buch, sondern bei allen 66 Büchern, grundsätzlich nehmen wir es wörtlich, so wie es da steht. Bis der Text aber sagt, es ist ein Bild für etwas. Und deswegen sind die Brüste tatsächlich diese runden Objekte auf dem oberen Drittel des weiblichen Körpers. Und etwas Begehrenswertes und etwas Schönes. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar gleicht der Ziegenherde, die vom Bergland Gilead herabwallt. Deine Zähne gleichen einer Herde frisch geschorener Schafe, die von der Schwemme kommen. Also ganz weiß. Die allesamt Zwillinge tragen und von denen keines unfruchtbar ist. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur und dein Mund ist lieblich. Wie Granatäpfelhälften, alle fangen an in Wikipedia nach Granatapfel zu suchen, wie Granatäpfelhälften sind deine Schläfen hinter deinem Schleier. Dein Hals gleicht dem Turm Davids, zum Arsenal erbaut, mit 1000 Schildern behängt, allen Schilden der Heiden. Deine beiden Brüste gleichen jungen Gazellen, Gazellenzwillingen, die zwischen den Lilien weiden. Vielleicht ist das nicht unbedingt der Charme oder die Formulierung, wie wir heute formulieren würden. Vielleicht. Ich bin sehr viel vorsichtiger geworden. Als ich vor 12 Jahren das in der Schweiz unterrichtet habe, dieses Buch, habe ich noch viel aggressiver formuliert. Sowas sagt doch keiner Frau heute mehr zu, so ungefähr. Und in der letzten Reihe hat sich Becky gemeldet. Ich finde das total schön, Ansgar, meinte sie mit einem todernsten Gesicht. Man muss noch ein Hintergrundwissen haben, das hatte ich zwar, aber ich habe nicht A und B zusammengerechnet. Wir haben dort das EBTC Schweiz, ist in den Räumen vom Mitternachtsruf. Der Mitternachtsruf ist ein Riesenmissionswerk und wahnsinnig mit Israel verknüpft. Machen dauernd Reisen nach Israel, sprechen alle Hebräisch, haben auch das Thema Israel mit einem gewissen Schwerpunkt in ihren Vorträgen. Ich drücke das mal ganz nett aus. Ja? Und wenn du in dieser hebräischen Kultur aufwächst, tönt dich sowas viel eher an, als wenn du nur Heine und Goethe gelesen hast, also so Deutsches. Es ist ja auch nicht das, was wir Männer unseren Frauen schreiben sollen, aber tatsächlich hat sich ein Mann Mühe gegeben, mal seine Frau zu beschreiben, wie er sie schön findet. Und vielleicht, also das mit dem Turm Davids, ich weiß nicht, was daran das Lob ist, ja, ist ein langer Hals schön, ist ja auch egal. Vermutlich hat Salomo das vermutlich an Sulamit geschrieben und fertig. Aber dass wir einfach die Schönheit unserer Frau als Männer auch beschreiben, wenn die Frau darauf steht. Das will ich nicht sagen, dass jede Frau darauf abfährt, aber vielleicht kann man es ja mal probieren. Und ja, vielleicht langsam anfangen. Ihr habt immer die Ausrede, schiebt's auf mich. Der Lehrer hat gesagt, dass ich soll. Also Schatz, ich mach das jetzt. Und die Brüste waren nicht das Erste, was er erwähnte übrigens. Ja. Der Text des Hebräerbriefes des Hoheliedes ist erst einmal kulturell eingebettet. Das ist die Sprache von damals. Wir wissen nicht, wie Schafe aussehen, wenn sie von der Schwemme kommen. Ja? Aber wir haben vielleicht andere Sachen, die wir schön finden und beschreiben können. Der Text damals war poetisch gestaltet. Irgendwas geht da drüben gerade ab. Zum Glück haben wir gleich Pause. Sprüche muss ich noch machen. Okay. Die Frage, die ich euch mitgeben möchte, ist, wie sprechen wir als Ehepartner über unsere Sexualität? Wie sprechen wir als Eltern mit unseren Kindern über Sexualität? Wie sprechen wir als Gemeindemitglieder innerhalb der Gemeinde mit anderen Gemeindemitgliedern über Sexualität? Mit welchem Ziel sprechen wir darüber? Es gibt ja da unanständige Ziele. Aber es gibt auch sehr wichtige Ziele. Und das Heiligste sind meine Kinder. Meine Kinder sollen von mir wissen, wie Gott über Sexualität denkt. Das unterstellt, dass ich mich belehren ließ von seinem Wort. Und die Kinder kriegen garantiert alles andere auch mit. Die haben den Internetzugang, die haben die Klassenkameraden. Früher hieß es noch Bravo, heute heißt es Internet. Wie dem auch sei, signalisiert, wenn ihr den Mut habt, wenn Gott euch den Freiraum gibt in eurer Gemeinde, signalisiert, wir müssen auch über dieses Thema reden und man kann mit mir über das Thema reden. Ich möchte zum Abschluss noch Hohelied Kapitel 8 mit euch kurz ein paar Verse reingucken. Ich habe damals in unserer jüngeren Jugend in der Großbärenstraße, die jüngere Jugend war 14 bis 18, die ältere dann entsprechend darüber, habe ich gesagt, ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, wo ihr kichern müsst. Daraufhin wurde gekichert. Damit hat man das Kichern auch erledigt. Und dann gesagt, jetzt lesen wir mal Vers 8 und fortfolgend, also Kapitel 8, 8. Ich warte kurz, bis alle aufgeschlagen haben, die aufschlagen möchten. Und ich habe gesagt, liebe Leute, ich lese mit euch einen Text aus dem Wort Gottes. Gott spricht und lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, was das heißt. Wir haben eine Schwester, die ist klein und hat noch keine Brüste. Kicher, kicher. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man um sie werben wird? Alttestamentliche Poesie. Jeder hat genau verstanden, worum es geht. Das ist nicht schwer. Wenn sie eine Mauer ist, bauen wir auf ihr eine silberne Zinne. Und die Fragezeichen stiegen über den Köpfen der Teilnehmer. Wenn sie aber eine Tür ist, versperren wir sie mit einem Zedernbrett. Er sagt, okay Leute, was heißt das? Auf dem ersten Mal sagt man natürlich keiner was, man könnte ja was Falsches sagen, klassisches Ding, ja. Aber dann war ja irgendwie klar, eine Tür, die geht auf und zu. Man kann reingehen und rausgehen, reingehen und rausgehen. Bei einer Mauer, zu. Eine Mauer um sie rum, haben sie auch verstanden. Weil sie sind in der Pubertät und sie kriegen es aus dem eigenen Begehren mit, sie kriegen es von den Klassenkameraden, Kameraden mit, sie wissen, wer schon mit wem schon geschlafen hat, welche Rankinglisten erstellt werden, wer schon wie oft mit wem in der Kiste war. Und die wissen, was eine Mauer ist und die wissen, was eine Tür ist. Wir haben gesagt, und was ist die Empfehlung der Bibel? Wenn sie eine Tür ist, was wird geschehen? Versperren wir sie mit einem Zedernbrett. Und dann kommt noch die Sachinformation aus dem biblischen Lexikon, Zedernholz ist hartes Holz. Und es ist ganz klar, was das heißt. Wir verhindern, dass sie auf und zu geht, dass sie von jedermann genommen wird. Ja, wenn sie aber eine Mauer ist, was passiert dann? Bauen wir auf ihr eine silberne Zinne. Kurz gegoogelt, was ist eine Zinne? Das ist so ein schönes Objekt oben auf einem Dach drauf, so ein manchmal silbern, glänzend. Das ist ein Schmuck. Eine Frau, oder eine, hier in diesem Fall eine junge Frau, die in die Pubertät kommt, weil am Anfang hat sie ja noch keine Brüste, dann, wenn man um sie werben wird, dann ist es halt dieses Alter, wo sie in die Pubertät kommt. Wenn sie von sich aus schon eine Mauer ist, dann werden wir die mit einer Zinne ehren. Wir werden sagen, das ist wunderschön. Und so könnt ihr das Buch Hohelied auch in der Jugendarbeit einsetzen. Aber ihr signalisiert auf eine ganz anständige Art und Weise, wir reden über die Themen, die euch auch in eurem Leben betreffen. Das ist euer Leben. Wir reden nicht mehr von Zinne, wir reden nicht von Zedernholz, aber sie verstehen die Sprache, wenn man ihnen ein bisschen hilft und gibt ihnen dann Sexualethik der Bibel mit. Und nicht Angst kriegen, bloß weil das Wort Brüste drin vorkommt.